Ich lese uns mal den Predigttext, den ich heute als Grundlage nehme. Markus Kapitel 7, ab Vers 14. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, also Jesus, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifungen, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Der Grund für diese Erläuterung, die Jesus hier bringt, war, dass einige Pharisäer und Schriftgelehrte, die von Jerusalem zu Jesus gekommen waren, sich ereiferten über die ungewaschenen Hände der Jünger Jesu. Dass sie mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Das geht gar nicht, schrieben die Vorschriften, die Speisevorschriften vor. Dadurch wird man unrein. Die Juden, besonders die Pharisäer, sie essen erst, nachdem man sich ganz ausführlich in einer bestimmten Art und Weise die Hände sorgfältig gewaschen hat. Dies entspricht den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Also nicht nur nach dreckiger Arbeit, sondern auch wenn sie zum Beispiel vom Markt gekommen sind, haben sie sich die Hände nach ganz bestimmten Vorschriften gewaschen. Also es ging jetzt nicht nur um das Händewaschen mit Wasser und Seife, wie wir das auch unseren Kindern lernen, ja, sondern es war ja ein genau einzuhaltendes Ritual, was genau definiert war. Also Waschungen wird das genannt im Alten Testament. Es gab eine Menge von solchen Bestimmungen, die genau und streng zu beachten waren. Zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, von Krügen oder sogar die Sitzpolster, worauf sie gesessen oder gelegen haben, mussten gereinigt werden. Die Töpfe und all diese Dinge. Ganz bestimmte Vorschriften gab es dafür. Jedenfalls die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie waren empört. Sie waren empört, dass die Jünger Jesu diese Vorschriften einfach ignorierten. Und sie wenden sich mit ihrem Anliegen an Jesus. Warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Warum? Und Jesus erklärt ihnen dann, dass sie durch ihre menschlichen Gesetze ihre Vorschriften vielmehr Gottes Gebote außer Kraft setzen, anstatt umzusetzen. Vielmehr diese Gebote außer Kraft setzen, enthebeln, anstatt umzusetzen. Eigentlich bekamen die Gebote Gottes wenig an Bedeutung oder Beachtung. Es ging mehr um diese ganzen Überlieferungen und Vorschriften, diese aufrechtzuerhalten. Und sie gaben sogar menschliche Gesetze dann als Gebote Gottes noch heraus. Und hier war, bei dieser Stelle war ihr Argument gewesen, äußerliche Reinheit bewahrt den Menschen auch vor geistlicher Verunreinigung. Äußerliche Reinheit bewahrt den Menschen auch vor geistlicher Verunreinigung. Und Jesus sagt an diesem Punkt nein. Nein. Vers 15, nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. So übersetzt das die Hoffnung für alle. Und wenn wir uns mal umhören, auch in unseren Tagen wird ja viel Wert darauf gelegt, was in den Menschen hineinkommt. Oder? Es gibt Ernährungsberater, Es gibt sogar eine Ernährungswissenschaft, ja, da kann man wahrscheinlich auch drauf studieren, Ernährungsplan, natürlich gesunde Ernährung, bio und frei von allem, wo irgendjemand mal gesagt hat, das darfst du nicht, das ist ungesund. Bei manchen vermute ich schon so einen richtigen Ernährungskult, wo eine so große Betonung darauf gelegt wird. Naja, und jedenfalls auch Christen kommen natürlich dann auch mit biblischen oder zumindest jüdischen Begründungen daher. Und ja, man kann ja vieles machen, kann man gerne machen, auf manches achten, auf manches verzichten, aber bitte nicht meinen, man wird dadurch geistlicher. Man ist geistlicher oder reiner als diejenigen, die sich vielleicht anders ernähren oder manche Dinge anders handhaben oder manche versuchen sogar noch andere von ihrer Ernährungsphilosophie zu bekehren, ja, zu ihrer Art und Weise. Und doch ist es so, dass viel in vielen Kulturen und in vielen Religionen großen Wert auf Reinheit gelegt wird. Ist euch das mal aufgefallen? Ob du jetzt zu den Islamisten schaust oder zu den Hindus, wohin du schaust, in vielen Kulturen und Religionen eine große Rolle spielt Reinheit, wenn man seiner Gottheit begegnet, ja, einer sogenannten Gottheit begegnen will, etwas empfangen möchte oder auch als tägliche Rituale, ganz verschieden, aber auf Reinheit wird Wert gelegt, wird großer Wert gelegt. Und ihr werdet lachen, selbst McDonald's hat das schon erkannt, dass die Juden koscheres Essen bevorzugen. Vielleicht hier nicht in unseren Breiten, in unserem Umkreis, aber es gibt bestimmte Filialen von McDonald's, da wird darauf eingegangen. Auf dieses koschere Essen, da gibt es zum Beispiel keinen Cheeseburger. Weil die jüdische Küche Milchprodukte und Fleischprodukte strikt auseinanderhält. Da gibt's das eben nicht. Nicht im Angebot und auch nicht in der Zubereitung. Die Küche muss ja koscher bleiben. Also das ist alles nicht so einfach in der Umsetzung, aber der Kunde ist König oder zumindest der Profit ist König, ja, wie auch immer. Der Aufwand macht nur dort Sinn, wo dann auch eine große Anzahl an jüdischer Bevölkerung vertreten ist. Jedenfalls bekommt man den Eindruck, dass ganz viele Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen ein großes Bedürfnis haben. Sie wollen ihre Gott rein gegenübertreten. Sie spüren irgendwie, so wie mein Zustand ist, funktioniert das nicht. So ohne weiteres reicht mein Zustand dafür nicht aus, um Gott zu begegnen. Es muss sich etwas verändern, ich muss mich reinigen. Und in so einer Kultur, stellt euch mal vor, in so einer Kultur setzen sich, oder legen müsste man eigentlich sagen, legen sich die Jünger Jesu einfach so an den Tisch, ohne sich zuvor die Hände zu waschen. Ein Skandal eigentlich, ein Skandal. Empörung hat es hervorgerufen. Ob sie sich das bei ihrem Meister abgeschaut haben, zumindest in Lukas 11 kann man nachlesen, dass auch Jesus sich mal im Haus eines Pharisäers mit ungewaschenen Händen an einen Tisch gelegt hatte. Wusste Jesus und seine Jungs nicht, dass er da religiöse Gefühle verletzt, dass er da Anstoß oder Ärger auch auf sich zieht, sich einhandelt? Was war die Absicht dahinter? Manchmal provoziert ja Jesus auch. Habt ihr schon gemerkt, ne? Jesus provoziert manchmal. Er sucht solche Gelegenheiten, um eine wichtige Lektion weiterzugeben. Er schockt und tut das Unerwartete manchmal und bringt damit die Leute, auch uns, soll das geschehen heute Morgen, zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Einfach mal drüber nachdenken. Warum machen wir, was wir machen? Warum tun wir das? Warum waschen wir uns die Hände? Also nicht wir jetzt. Hier ging es um das Waschen der Hände. Es ging ja nicht in erster Linie um irgendwelche hygienischen Maßnahmen, sondern es hatte eine religiöse Bedeutung. Diese Vorschriften hatten natürlich auch, die Gott gegeben hat, hygienisch-gesundheitliche Nebeneffekte. Ja, das schon. Und es ist auch nicht schlecht, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Glaubt mir, das ist gut, hilfreich. Ja. Versteht das bitte nicht falsch. Aber eigentlich verbanden hier diese geistlichen Führer, sie verbanden damit einen geistlichen Vorteil. Einen geistlichen Vorteil, eine geistliche Überlegenheit gegenüber anderen, die das nicht so halten. Damit gefallen wir Gott. Damit gefallen wir Gott, wenn wir die Vorschriften einhalten, ist unser Herr mit uns zufrieden. Wirklich? Jesus verunsichert hier mit seinem Handeln. Er verunsichert die Anwesenheit, die Anwesenden mit seinem Handeln. Und manchmal tritt Jesus auch so in unser Leben hinein. Er stellt manches in Frage, erschüttert manchmal unsere vermeintliche Sicherheit, da wo wir uns festklammern. Wenn ich das tue und das halte, dann ist mein Gott, wenn ich jeden Sonntag hier zum Gottesdienst gehe, auch wenn ich schlafe, mein Gott ist zufrieden. Ja, Hauptsache, ich habe meine Pflicht erfüllt. Er entlarvt unsere selbstgemachten religiösen Überzeugungen, die uns irgendwie Halt zu geben scheinen. Ja, unsere Selbstsicherheit. Mit Gottvertrauen hat das gar nichts zu tun. Auch nicht mit einer lebendigen Beziehung zu Gott. Das sind Krücken, so will ich es mal bezeichnen, Krücken für ein gutes Gewissen, für ein gutes Gefühl. Ein religiöses Gefühl. Und so kann auch Religion, so kann auch die christliche Religion in Äußerlichkeiten erstarren, etwas Formelles werden, wie wir aussehen, was wir essen, ja, was wir trinken. Damit haben wir eine Sicherheit in der Hand, die wir beeinflussen können, die wir uns selber geben, äußerlich. Und da kommt Jesus und zeigt, worauf es wirklich ankommt. Vers 15 nochmal. Nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Ja. Ich bin ja immer froh, wenn an solchen Stellen auch die Jünger Jesu Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Weil wenn die es gleich verstanden hätten, hätten wir die weiteren Ausführungen ja gar nicht. Vers 17. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Hast du das gewusst? Hier geht es nicht nur um die gewaschenen Hände. Hier fasst er jetzt alles so zusammen. Hier geht es um diese ganzen Speisevorschriften. Sie sollten begreifen, das Essen formt nicht ihre Persönlichkeit. Das Essen beeinflusst nicht ihr Wesen, verändert nicht ihre Ziele, ihre Entscheidungen, all diese Dinge. Diese äußeren Dinge, die ich so beachte, die mir so wichtig geworden sind, auch in meinem Leben, das ist nicht das Entscheidende, sagt Jesus. Das ist nicht das Entscheidende. Es kommt auf etwas anderes drauf an. Die Leute meinten vielleicht damals, sie können Jesus damit beeindrucken, mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Einhaltung der äußerlichen Dinge. Doch Jesus stellt fest, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ihr Herz ist weit entfernt von mir. Äußerlich sah alles perfekt aus. Äußerlich wurde alles richtig gemacht. Jeder hat gedacht, oh, was für Geistlichkeit. Gott interessiert schon, wie du lebst, ja. Was du tust und was du nicht tust, aber das ist nicht der Kern, sondern vielmehr die Folge und die Auswirkung dessen, was in deinem Inneren abläuft. Und damit sagt Jesus, das Eigentliche sitzt tiefer und kommt auf das Herz zu sprechen. Das ist eine Herzenssache. Eine Herzenssache. Vers 19. Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Für die Frommen damals brach eine Welt zusammen. Ihre ganze religiöse Welt wurde erschüttert. Alles, was ihnen Sicherheit gegeben hat, alles, wovon sie bisher so überzeugt waren, was ihnen irgendwie auch Gerechtigkeit vermittelte, all das soll auf einmal nichts mehr zählen. Wollen wir mal kurz einen gedanklichen Exkurs machen in unsere Geschichte der Pfingstbewegung? Auch da gab es ja äußerliche Dinge. Die richtige Frisur, die richtige Kleidung und ihr könnt wahrscheinlich die Liste noch weit fortführen. Ja? Soll das alles jetzt nicht mehr zählen? Das schmerzt zumindest diejenigen, die das mit großer Ernsthaftigkeit auch getan haben. Und da gab es damals bei den Pharisäern auch Pharisäer, die das mit einer großen Ernsthaftigkeit getan haben. Ja. Und wenn man da so unterwegs ist, dann will man das überhaupt nicht hören. Das will man nicht hören, dass das alles ein Irrtum war. Aber es kann heilsam sein. Es kann heilsam sein, auch wenn wir uns nicht so gerne korrigieren lassen. Lieber behalten wir ja Recht, ne, mit unserer Ansicht. Lieber behalten wir Recht. Aber wer gewillt ist, auf das Wesentliche zu achten und auch im Glaubensleben zu wachsen und auf das zu achten, was Gott wichtig ist, dann brauchen wir auch immer wieder diese Korrektur. Es braucht diese Rückbesinnung auf Gottes Wege, auf das, wie er sich das vorgestellt hat, die Orientierung an seinen Vorstellungen. Und Markus, der Evangelist, er führt hier einen kommentierenden Satz ein. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Lass das mal sacken. Ja. Oder darf ich es nochmal wiederholen? Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Kannst du auch in deiner Bibel nachlesen. Ja. Das war ein Schock für die Leute damals und ebenso für manche Christen heutzutage. Ja. Alle Speisen? Wirklich alle? Das kann nicht sein. Er meint bestimmt außer Schweinefleisch und Blutwurst. Oder? Ja, Gott hat zunächst seinem Volk, aber ich bin überzeugt, auch uns Speisevorschriften hinterlassen. Hat er gemacht. Ja? Hat er gemacht. In 3. Mose, Kapitel 11, kannst du eine ganze Liste von Tieren lesen, die unrein sind, als unrein bezeichnet werden. Soll ich uns mal eine Kostprobe geben? Also Kostprobe ist vielleicht das falsche Wort. Wir denken ja oft nur an Schweinefleisch. Ja? In dem Zusammenhang. Aber da wird auch der Hase zum Beispiel aufgezählt. Gewusst? Der Hase als unrein bezeichnet. Und alles, was im Wasser lebt und keine Flossen und Schuppen hat. Also Muscheln, Tintenfisch, Aal. Ja? Ihr kennt euch schon aus. Auch der Strauß, ich weiß nicht, wer schon mal Straußenfleisch gegessen hat. Auch der Strauß ist auf der Liste mit aufgeführt. Und da habe ich jetzt mal nur das rausgepickt, was für uns in Frage kommt, was auf unserer Speisekarte vielleicht mal auftauchen könnte. Den Klippdachs, den hat zum Beispiel noch niemand gegessen, oder? Ja, also es sind auch ganz andere Wesen damit vertreten. Aber warum sind diese Tiere unrein? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Warum sind diese Tiere unrein? Ich greife nur mal das Geläufigste heraus für uns, das Schwein. Das Schwein ist ein Allesfresser. Das wisst ihr, das lernt man im Biologieunterricht, ein Allesfresser. In freier Wildbahn vor 4000 Jahren, sage ich mal circa, noch zu Hause, hat das Schwein alles, wirklich alles gefressen. Aas gefressen zum Beispiel. Aas, vergammeltes Fleisch, Schimmel, alles was so ja halt dahin gesiegt ist. Davon hat sich das Schwein unter anderem auch mit ernährt, ja. Das hat dem Schwein nichts ausgemacht. Das hat einen Saumagen, sagt man ja auch heute noch, ne? Jemand, der alles verträgt, hat einen Saumagen, oder? Das macht dir nichts aus. Nur, und das ist der Nachteil für den Menschen, diese Giftstoffe, die dieses Schwein dadurch aufnimmt, durch seine Ernährung, ist er nicht in der Lage zu filtern und wieder auszuscheiden, sondern diese Giftstoffe lagern sich im Fleisch ab. Und damit gelangen sie dann, wenn man diese Schweine gegessen hat, auch in den Körper des Menschen. Und Gott, der Schöpfer, Er weiß das natürlich. Er weiß um diesen Bestand und er gibt den Menschen gute Ratschläge, wie auch hier, esst kein Fleisch von Aastieren. So möchte ich es mal zusammenfassen. Also es geht darum, wie hat sich dieses Tier ernährt? Von was hat sich das Tier ernährt? Und ich weiß nicht, ob jemand von euch andere Informationen hat, aber ich denke, in unserer heutigen Schweine- und Tierhaltung werden die Schweine nicht mehr mit Aas ernährt, oder? Reimer, kennst du jemanden, der Schweine mit Aas ernährt? Wahrscheinlich nicht. Gerade so diese Bio- und Strohschweine, was es alles gibt, ja, die bekommen feinste Kost. Feinste Kost. Und zur Zeit Jesu wurden ja schon Schweine in Gefangenschaft gehalten. Die werden zum Beispiel mit Schoten, davon lesen wir beim verlorenen Sohn, ne, mit Schoten ernährt, gefüttert. Also es muss differenziert betrachtet werden. Bei gewissen Krankheitssymptomen sollte man drauf verzichten, aber das sagt ja auch dein Arzt. Ja, wenn du jetzt mit Gicht oder irgendwas Probleme hast, dann kein Schweinefleisch. Aber das ist eine andere Sache. Dann kann man auf bestimmte Sachen verzichten. Aber hier bei dieser Liste, Gott hat uns schon eine gewisse Prophylaxemaßnahme hinterlassen, um Krankheiten auch vorzubeugen. Er will uns bewahren. Das ist seine Absicht. Und doch, hier erklärt Jesus alle Speisen für rein. Alle Speisen für rein. Das heißt noch lange nicht, dass alles, was du in dich hineinfutterst, auch gesund ist. Ja, das nicht. Aber es ist rein im geistlichen Sinne, dass du dich auf diese Art und Weise nicht vor Gott unrein machst. Ja? Nicht vor Gott unrein machst. Und darauf kommt es an. Aber worauf kommt es vielleicht an, wenn all das Äußere und das, was in den Menschen hineinkommt, keine Rolle mehr spielt? Und dann sagt Jesus, es ist eine Sache des Herzens. Es ist eine Herzenssache. Ja, er spricht vom Herzen, nicht von der Pumpe, ich sage es immer wieder, von dem Muskel, der unser Blut zirkulieren lässt, sondern von dem Zentrum unseres Seins, da wo unsere Entscheidungen fallen, wo unser Interesse, unsere Vorlieben entstehen, wo unsere Gefühle und eben auch unsere Gedanken geformt und gebildet werden. Vers 20. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Und dann zählt er so einiges auf. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, all diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das ist viel gefährlicher als die Speise, die du isst. Letztendlich würde ich sagen, im Blick auf die Ewigkeit auch viel tödlicher. Und das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Das ist gefährlicher als das mit ungewaschenen Händen, zum Beispiel, wie wir hier das Beispiel hatten, falsche Nahrung zu essen. Aber das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher für uns, sondern eher schwieriger. Es ist doch leichter, sich irgendwie außer von außen an gewisse Regeln zu halten, gewisse Regeln zu erfüllen oder einen gewissen Schein zu wahren, einen guten Eindruck zu machen, als im Inneren die richtigen Motive zu haben, die richtige Haltung zu haben, die richtige Gesinnung oder auch seine Gedanken sauber zu halten, rein zu halten. Das ist eine ganz andere Geschichte und viel herausfordernder. Kann natürlich nicht so leicht nachgeprüft werden, klar, von anderen, von meinem Mitbruder. Also wenn man diese Liste so liest, die Markus hier aufzählt, da findet doch jeder bei sich auch irgendeine Schwäche. Irgendetwas, Unzucht und Bosheit zum Beispiel, die beiden Dinge stehen im Griechischen hier in der Mehrzahl. Also scheinbar gibt es da verschiedene Auswüchse auf diesem Gebiet, Unzucht und Bosheiten. Ja. Und du sagst vielleicht jetzt, Jens, Mord, Ehebruch, Ausschweifung, das betrifft mich nicht. Aber Moment mal, fangen diese Dinge nicht schon in Gedanken an? Ja, und darum geht's ja, um die Gedanken. Und ich meine, da sind wir alle mit etwas von dieser Aufzählung betroffen. Und wir sind froh, dass niemand unsere Gedanken lesen kann, oder? Bin ich der Einzige? Froh, dass niemand meine Gedanken lesen kann, zu jeder Zeit. Es ist schwieriger. Es sind nicht in erster Linie unsere äußeren Taten. Da kann man sich disziplinieren, da kann man sich zusammenreißen, da kann man sich was vornehmen. Da kann man notfalls auch mit zusammengebissenen Zähnen Gott nachfolgen und ich halte das jetzt ein. Aber das ist es ja nicht, irgendwelche Dinge abzuarbeiten, Erwartungen zu erfüllen. Die Frage ist, wie reinige ich mein Herz? Wie bekomme ich da Sauberkeit hinein? Da sitzt das Problem, sagt Jesus. Wer wirkt aus? Wer wirkt in unsere Gedankenwelt hinein? Woraus dann die Motive, die Taten und auch unser ganzer Lebensstil daraus entspringt. Und ihr Lieben, wir wollen ja positiv enden. Zum Glück kommt uns Gott dabei zu Hilfe. Ja, zum Glück kommt uns Gott dabei zu Hilfe. Wir würden es nicht hinkriegen. Er schenkt uns durch Jesus Christus ein verändertes Herz. Ein verändertes Herz, ein neues Herz, welches sich in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft mit Gott entfalten kann. Entfalten kann, welches sich an dem Leben und an dem Wesen Jesu orientiert. Und davon haben schon die alten Propheten gesprochen. Ein neues Herz. Ich habe einen Vers schon gelesen aus dem Propheten Hesekiel. Ein neues Herz, dem die Gebote Gottes wichtig sind. Wo die Gebote Gottes nicht mehr von außen auferlegt sind, sondern wo es ein Herz, wo ein neues Herz, das die Gebote von selbst, also von innen heraus halten möchte. Ein Herz, das leidet, wenn mir ein Fehler passiert. Das traurig ist, das ist bereut. Ja. Ohne, dass mir jemand von außen eine Ermahnung ausspricht, eine Ohrfeige gibt oder was es alles da für Sachen gegeben hat. Ja. Ein verändertes Herz, ein neues Herz. Und dann wird es nicht mehr das äußerliche Tun sein, äußerliche Anstrengung, sondern dann wird die Kraft von innen herauskommen, von innen ein neues, ein verändertes Leben auch zu führen. Wir leben in dieser Zeit, wo dies möglich geworden ist durch Jesus Christus. Eine Herzensveränderung, wo Glaube zur Herzenssache wird. Glaube ist Herzenssache. Doch es ist unsere Entscheidung, es ist deine Entscheidung, diese Operation am Herzen zuzulassen. Dem Heiligen Geist immer wieder Raum zu geben, sein Werk zu tun. Diesen Eingriff kann nur der Heilige Geist tun. Du selbst schaffst es nicht. Mit allergrößter Anstrengung schaffst du es nicht. Aber es braucht dein Ja, deine Bereitschaft, deine Willigkeit. Ich möchte das. Ich möchte das so sehr, dass mein Herz verändert wird. Und ein Herz, welches durch den Heiligen Geist verändert ist, das bringt andere Dinge hervor, als hier Jesus aufgezählt hat. Davon spricht die Bibel, sie spricht von der Frucht des Geistes im Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was das Veränderte, was das neue Herz hervorbringt. Jetzt hast du etwas zum Prüfen. Wir sind frei von dem Zwang, durch äußere Maßnahmen es Gott recht zu machen. Davon sind wir befreit. Wir bekommen sogar die Kraft dafür, anders zu leben, das umzusetzen, was dieses neue Herz in unseren Gedanken kreiert. Die Frucht des Geistes wird somit sichtbar und spürbar, auch für andere Menschen. Andere spüren, dass wir nicht mehr dem Bösen verpflichtet sind, dem Bösen ausgeliefert. Manche Menschen, ich weiß nicht, ob ihr auch solche kennt, die begründen ja ihr Fehlverhalten mit ihren Umständen, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Prägung, was auch immer. Aber wisst ihr, durch dieses neue Herz, wir sind dem Bösen nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das Böse herrscht nicht mehr in unserem Leben, beherrscht auch nicht mehr unser Herz. Gott schenkt uns ein neues Herz. Und davon spricht Jesus hier, der Jesus, der Gründer und auch Verkünder eines neuen Reiches. Er bringt eine neue Botschaft in das Leben dieser Menschen damals, die auch so unter dieser Knechtschaft, dieser ganzen Vorschriften gelitten haben. Ja, er will Erleichterung, er bringt Erleichterung da hinein. Ja, dass den Menschen nicht immer mehr Lasten auferlegt werden, sondern setzt sie frei, mit einem neuen Herzen, in einem neuen Bund zu leben. Diese neue Botschaft hat die ganzen alten Traditionen und Rituale in den Schatten gestellt. Manche meinen ja, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Und ich weiß, was sie damit meinen, und manches ist auch richtig daran. Zurück zu den Wurzeln heißt aber nicht zurück zum Judentum. Ja. Die Wurzel des neuen Bundes sind nicht die Vorschriften und Traditionen des Judentums, sondern die Wurzel des neuen Bundes ist Jesus Christus. Ja? Und er sagt Nein zu den alten Ritualen um ihre Einhaltung willen. Diese alten Rituale. Er bringt sogar Beispiele, Gleichnisse mit den alten Schläuchen, ja, wo der neue Flicken nicht hält, oder den alten Kleidern und ganz verschiedene Dinge. Das passt nicht zusammen. Es macht keinen Sinn. Sondern er zeigt auf, worauf es wirklich ankommt. Er gibt den Menschen eine neue Perspektive. Sein Leben, seine Reden war eine Vorschattung auf Gottes neue Welt. Wie Gott sich auch das Zusammenleben der Menschen miteinander vorstellt. Und deshalb wird es ja auch gute Nachricht, frohe Botschaft genannt. Weil Menschen plötzlich ein Gespür dafür bekamen, was alles anders werden kann durch Jesus Christus in meinem Leben. Angefangen von ihrem Inneren, bei ihrem Herzen und davon ausgehend auch die Gedanken. Aber wo sind die Menschen, die bereit sind, sich verändern zu lassen von Gott, ihr Herz verändern zu lassen von Gott, die dann auch diese neue Gemeinschaft bilden, um der Welt zu zeigen, so sieht Leben unter der Herrschaft Gottes aus. So kann Leben unter der Herrschaft Gottes aussehen. Ja. Genauso wenig wie damals diese ganzen Vorschriften, diese religiösen Vorschriften, diese Persönlichkeiten von Menschen verändert konnte, genauso wenig können heute äußerliche Gesetze, eingeübte Rituale oder gewohnte Traditionen Herzen der Menschen verändern. Es geht nicht. Und deshalb lenkt Jesus den Fokus auf unser Herz. Es ist eine Herzenssache, sagt er. Damit fängt alles an. Damit fängt alles an. Und wenn die Erneuerung da begonnen hat, dann bringt es auch ein verändertes Denken, ein verändertes Reden und Handeln hervor. Zum Segen, ich habe es heute schon mal gesagt, der Menschen in deiner Umgebung. Und wie wäre das, wenn Gott unsere Herzen immer mehr verändern könnte? Wäre das nicht toll? Wenn wir dazu bereit werden, ihm Raum geben, gereinigt von all dem Bösen, das ich da manchmal so anstauen möchte, durch Erfahrungen, die wir machen, durch Begegnungen, wie auch immer. Ja, da hat sich viel angestaut. Aber doch vielmehr durch dieses neue Herz, gefüllt von dem Wesen und der Frucht des Geistes. Dann kommt nicht mehr das heraus, was uns verunreinigt, sondern das, was Gott gefällt. Wenn der Heilige Geist Raum bekommt in unserem Leben, so dass er unsere Herzen und unsere Gedanken prägen darf. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch mit euch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass dir nachzufolgen nicht in erster Linie bedeutet, irgendwelche Vorschriften und Regeln einzuhalten, sich daran zu klammern, sondern dass der größte Segen, den du gebracht hast für uns, ein neues Herz ist. Ein Herz, was uns von innen heraus verändern möchte, unser Leben verändern möchte. Herr, und das können wir nicht durch die größte Anstrengung, sondern das kann nur dein Heiliger Geist. Und da wollen wir dich wieder neu bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und schenke diese Erneuerung der Herzen immer mehr, immer tiefer. Herr, dass wir Gedanken formen, die dir gefallen, dass Worte, die wir reden, dir dienlich sind, deinem Reich dienen und dass unser ganzes Leben ein Zeugnis ist für deine Macht und Herrlichkeit, für deine Kraft, auch Herzen zu verändern. Glaube ist Herzenssache und du schaffst die Grundlage dafür, Jesus, auch bei uns. Wir danken dir dafür. Amen.